Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Kigali ist einer der Standorte der quasi Zentralafrika-Tour, der ATP-Challenger-Tour. Es ist so ein bisschen momentan wohl das exotischste Ziel, was die Tennistour zu bieten hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner Powered by Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies. Bei mir ist der Macher von TennistourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Morajo Andreas.
du hast schon den ganzen Slang dann übernommen. Du warst in Kigali vor Ort. Sag es mir vorweg, war das bislang das größte Abenteuer, was du erlebt hast? Also mit dem Tennis.
Ja, also ob es das größte war, weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall ein Abenteuer und es war, das kann ich vorwegnehmen, auch jede Minute wert.
Es war jede Minute wert. Es ist in Ruanda, in Kigali, Ruanda wird das Turnier gespielt. Erzähl mal ein ganz kleines bisschen, bevor wir uns über das Tennis unterhalten. Wie ist es in Kigali? Ist es eine Millionenstadt wie andere Millionenstädte auch?
Ja, also es ist die Hauptstadt Ruandas, es hat ein paar Millionen Einwohner tatsächlich, allerdings ist es nicht so, dass das relativ zentriert ist. Ruanda gilt so als das Land der 1000 Hügel und Berge und so ist auch Kigali ein bisschen verstreut, kann man sagen. Es liegt auch relativ hoch, wir haben glaube ich auf ungefähr 1200 Meter Höhe dort dann auch gespielt und dementsprechend waren natürlich auch die Bedingungen für die Spieler dann auch etwas anders. Insgesamt, wie gesagt, es gibt nicht so ein richtiges Zentrum, ich war hauptsächlich so in diesem Geschäftsbereich. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen so eine eigene Welt. Da muss man sich erstmal so ein bisschen zurechtfinden, muss man schon ganz klar sagen. Aber es ist ja sehr sauber. Es ist sehr dann doch irgendwo auch in einem gewissen Grad sehr strukturiert, muss man sagen. Mhm. Also ich finde, es ist doch sehr, sehr ein Land, was sehr gut ist, eben auch für den Einstieg nach Zentralafrika. Wer also noch nicht in den Gebieten war, gilt so als Ruanda als sehr guter Einstieg. Es ist überraschend grün, muss man auch sagen. Ruanda gilt so ein bisschen als die Schweiz Afrikas. Dadurch, dass es vielleicht auch klein ist, es auch ein Binnenstaat ist, keine Küste hat. Es hat aber sehr viele Seen im Osten, im Westen und gerade auch westlich, dann in diesen Vulkangebirgen, wo auch diese berühmten Gorillas leben. Dort ist es vor allem natürlich sehr dschungelig an der Grenze zum Kongo. Aber man sieht viel Grün auf den ganzen Feldern umherum. Es wird Reis angebaut, es wird Kaffee angebaut, es wird Tee angebaut. Also das ist vielleicht so ein bisschen das Überraschendste, wenn man vielleicht dorthin kommt und was man vielleicht eben nicht so in erster Linie dann im Kopf hat, wenn man so an Zentralafrika denkt und vielleicht das eher so ein bisschen mehr mit Wüste und ja, mehr Trockenheit eben in Verbindung bringt.
Ja, und ist die Stadt in irgendeiner Weise abends dann auch belebt, sodass man sagen kann, man hat zum Beispiel ein Ausgehviertel oder so? Ich war leider noch nie in Zentralafrika, deswegen kann ich mir darunter nicht so richtig was vorstellen.
Ja, gibt es schon. Allerdings muss man sagen, dass, wie gesagt, Kigali doch ein bisschen ruhiger ist im Vergleich vielleicht zu anderen Städten aus der Region. Wer vielleicht Kampala kennt oder Nairobi oder auch in Tansania mal unterwegs war, da wurde mir dann auch immer gesagt, die dort Erfahrung gesammelt haben, dass das doch wesentlich wuseliger ist, lauter ist. Und das ist in Kigali doch alles ein bisschen gesetzter. Also es ist nicht so richtig, dass man Nightlife hat. Natürlich gibt es die ein oder anderen Bars und Kneipen und es gibt im Übrigen überall wunderbare Gastronomie. Also ich wurde, glaube ich, nicht einmal wirklich enttäuscht, irgendwo beim Essen gewesen zu sein. Es war wirklich sehr, sehr gut. Und ist so gesehen eigentlich relativ gesettelt, kann man sagen. Was natürlich so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ist das allgemeine Verkehrschaos, das man hat. Aber auch das habe ich mir sagen lassen, ist für Zentralafrika noch relativ ruhig. Nichtsdestotrotz, also wenn man dann bis zu dem Tennis-Turnier-Gelände möchte, der Kichukiro Ecology Tennis Club, der liegt so ein bisschen im Osten der Stadt auf so einem weitläufigen Universitäts Universitätsgelände. Und wie gesagt, ich musste dann dort von dem Business District da so ungefähr, ja, das werden es gewesen sein, vielleicht 10, 12 Kilometer fahren. Und das funktioniert dann eben über diese Boda Bodas, diese Mototaxis, die man dann nimmt. Und ja, das ist schon ein bisschen abenteuerlich, ist auch ein bisschen waghalsig, glaube ich, auch ein bisschen risikoreich. Aber toi, 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 ist alles gut gegangen. Das heißt, man sitzt dann hinten bei so einem Fahrer drauf, schnallt sich irgendwie den Laptop unter den Arm und kriegt dann noch so einen, ja, vielleicht nicht ganz, wie sagt man hier, TÜV-geprüften Helm, der aber zumindest vielleicht so das Schlimmste dann vielleicht doch verhindern kann im Falle eines Unfalls. Und dann geht's halt rein in das, in den Verkehrstummel und gerade natürlich bei so den Kreisverkehren ist das natürlich dann so besonders spannend und es gilt ja so ein bisschen mehr oder weniger die alte Regel, das stärkere Auto, das stärkere Gefährt hat Vorfahrt, also ja. In dem Fall müssen die Mototaxis immer ein bisschen aufpassen. War am Anfang gewöhnungsbedürftig, wie gesagt, am Ende habe ich ein bisschen Blut geleckt, muss ich sagen, fand ich dann ganz toll, weil es vor allem auch eine sehr, sehr preisgünstige Variante ist, um sich dort in der Stadt fortzubewegen. Und ja, wie gesagt, solange man das alles verletzungsfrei und unfallfrei übersteht, ist das, glaube ich, auch ein ganz tolles Abenteuer.
Also Kigali, ein Abenteuer an sich und macht auf jeden Fall erstmal Lust an der Erzählung, dort selber dann mal hinzufahren oder hinzufliegen. Das hört sich tatsächlich sehr, sehr spannend an. Und du konntest Angenehmes mit dem Nützlichen verbinden. Du konntest nämlich das Challenger-Turnier in Kigali dort mitnehmen. Zwei Turniere gab es dort hintereinander und wir werden über das zweite sprechen, weil dort war Jesper de Jong an 1 gesetzt, Calvin Emery an 2 und dort waren eigentlich die meisten Spieler, die auch in der ersten Woche schon da waren in Ruanda. Und in Kigali waren dort auch wieder am Start. Zwei Turniere hintereinander. Das Turnier hat am Ende Valentin Royer gewonnen, aber es gab eine ganze Menge an österreichischen Spielern, die dort waren. Bevor wir uns die Interviews mit den Österreichern anhören, gab es da einen gewissen Grund für, warum sie so in Mannschaftsstärke dort nach Kigali gereist sind?
Ja, also ich glaube, der Hauptgrund, wir werden das dann auch in den Interviews hören, liegt vor allem darin, dass sie auf Sand spielen wollten. Mhm. Und naja, da gibt es im Moment ja in Europa keinerlei Möglichkeiten. Das heißt, entweder nimmt man dann doch die weitere Reise nach Südafrika auf sich oder man nutzt eben jetzt hier diesen kleinen Afrika-Swing, der ja in Brazzaville schon begonnen hat. Da waren natürlich nicht unbedingt alle gewesen. Und dann eben 2 Wochen Ruanda, einmal ein 75er-Turnier, danach ein 100er-Turnier. Also ist natürlich auch von den Preisgeldern her und Weltranglistenpunkte, die man dort mitnehmen kann, attraktiv. Und es gab dann schon auch so ein wenig eine Abstimmung, sage ich mal. Die haben dann ja auch gesagt, na, da sieht man halt den einen oder anderen Landsmann, der da mit auf der Entry-List ist, sagt, okay, gut, dann gehe ich da mit. Ja. Also es war schon ein bisschen auch so eine Pool-Veranstaltung der Österreicher, die sich dann dort mehr oder weniger halb zufällig dann dort getroffen haben, weil wie gesagt, die Entry-List sieht man ja und ich glaube, dann wird dann schon noch mal ein bisschen geschaut, welcher andere Spezi ist da noch mit bei dem Turnier mit dabei und das hat dann dazu geführt, dass dort, ja, wie viel waren es? 2, 4, 5 waren, glaube ich, mit am Start, oder?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Und einer davon, das war Joel Schwärzler. Im Moment so ein bisschen das größte Talent, was im österreichischen Tennis dabei ist. Hier ist er in der ersten Runde ausgeschieden gegen Gabriele Pennaforti. Aber insgesamt machte er auf jeden Fall einen zufriedenen Eindruck. Im Interview mit Florian Heer, das hört ihr hier.
Ja, Joel, schönen Dank, dass du Zeit hast. Ja, erstmal ungewöhnlicher Platz, wo man sich trifft, Kigali, Ruanda. Wie sind deine Eindrücke?
Es ist jetzt nicht ein Ort, wo ich dachte, dass ich ein Interview geben würde. Nein, der Eindruck ist sehr gut von dem Ort hier. Schon von Anfang an, als wir vom Flughafen gekommen sind. Es ist sehr grün, es ist sehr, sehr schön hier. Was ich nicht erwartet habe, es ist in Zentralafrika, es ist sehr trocken. Aber es ist wunderschön da. Und auch das Turnier, die machen das sehr, sehr gut. Man merkt, dass sie wirklich was Gutes machen wollen hier, was für die Spieler natürlich nur positiv ist. Und ja, auch genau, es ist der Eindruck ist auf jeden Fall positiv.
Was hat denn den Ausschlag ausgegeben, dass du hierher kommst?
Ich meine, es ist ein bisschen weiter weg, das stimmt. Es hätte auch sicher in Europa spielen können. Aber es gibt nicht so viele Turniere auf Sand momentan. Mhm. Es gibt jetzt ab nächster Woche, übernächste Woche gibt es einen Challenger in Spanien, das ich auch spielen werde. Aber schlussendlich habe ich geglaubt, dass mir die Höhe hier liegen wird. Mhm. Was auch so ist, auch wenn ich jetzt letzte Woche nicht so berauschend gespielt habe, sagen wir es so. Wobei die erste Runde eigentlich sehr positiv war. Aber ich glaube, dass ich, wenn ich meine Sachen unter Kontrolle habe, die Woche eine sehr gute Leistung bringen kann und dann mit einem positiven Gefühl nach Hause fliegen, nach Barcelona fliegen. Also was Neues ist.
Girona dann, ja. Da sprechen wir vielleicht gleich noch drüber, aber du hast gesagt, letzte Woche, vielleicht erst das kurz, du hast gegen Maximilian Neukris gespielt. Das ist ja, würde ich mal sagen, schon so eine Art Afrika-Spezialist, glaube ich. Ja. Der hat hier einige Turniere schon bestritten. Kannst du ein bisschen noch was über die Partie sagen und hat er euch ein bisschen gebrieft, hat er euch ein bisschen was erzählt von hier auch?
Ich habe gegen Max voran, gegen meinen Doppelpartner, tut man nicht gern, aber natürlich habe ich mich gefreut, dass es, wenn ich gegen jemanden verliere, dann ist es gegen einen Österreicher, der das dann noch ins Semi geschafft hat, der von einer Verletzung, sagen wir so, zurückkommt, und ich freue mich, dass er wieder auf dem Level spielen kann. Aber der war, glaube ich, im Oktober auch schon hier bei einem 25er, hat das auch gewonnen. Ich glaube, der hat eine sehr positive Bilanz hier in Kigali auf der Anlage. Was ich natürlich wusste, als ich ins Match reinging, hat man auch gemerkt, dass er mit Confidence spielt. Das Match hat sich leider in seine Richtung gedreht am Ende. Ich hatte die volle Kontrolle, muss ich ehrlich sagen, bis 6-4 war der erste, 6-4, 4-2, 4-3. Dann einfach ein blödes Break bekommen und dann hat er gleich viel besser gespielt. Die letzte Woche war, ich kann lernen davon. Wir haben gemeinsam trainiert, auch vorher, wo er mir ein paar Tipps gegeben hat, obwohl wir nicht gewusst haben, dass wir gegeneinander spielen. Ich hoffe, dass ich das, was ich von letzter Woche mitnehmen kann, die Woche einsetzen werde und auch dann einfach besser spielen werde.
Ich glaube, einige von euch hatten die Chance, zum Akagera-Nationalpark zu gehen. Safari, warst du mit dabei?
Ich war nicht mit dabei. Einfach aus dem Grund, weil ich es schon kenne. Bin ja in Südafrika aufgewachsen, bin dort geboren. Ich kenne das schon. Mhm. Wäre ein anderer Österreicher gegangen, wäre ich sicher mitgegangen. Einfach, auch wenn ich es schon kenne, ist es trotzdem wunderschön, die Tiere da zu sehen und auch mit den Österreichern zu quatschen. Einen Tag verbringen ist natürlich auch cool mit Freunden. Aber schlussendlich haben wir noch Doppel gespielt. Der Neil hat Quali gespielt. Also ist das sich nicht ganz ausgegangen.
Ich glaube, die Safaris in Südafrika sind auch noch eine Spur ausgiebiger. Hier Ruanda ist, glaube ich, nicht so das größte Tourism. Ja, es war, also ich war selber gestern, es war sehr, sehr cool. Aber ich glaube, es gibt in Afrika noch so ein paar andere Spots, wo das, glaube ich, auch noch sehr, sehr, sehr bekannt ist für die Safaris. Jetzt hast du schon Barcelona Trainingssituation angesprochen. Ende letzten Jahres hast du ja, glaube ich, bekannt gegeben, dass sich die Trainingssituation verändern wird. Vielleicht kannst du mal kurz skizzieren, was die Ausschlag dafür gegeben hat und wie die aktuelle Situation jetzt gerade im Moment ist.
Die Entscheidung ist gefallen. Ich habe mich dazu entschieden, etwas Neues zu probieren Ende letztes Jahr. Habe mich dann für das jetzige Team entschieden in Barcelona, was natürlich was ganz anderes ist. Es läuft sehr gut, ich bin sehr happy. Ich glaube, wir haben eine gute Verbindung gefunden, der Juan und ich. Wir haben klare Ziele, wir haben klare Goals, also kurzzeitige Ziele. Mhm. Und wir arbeiten sehr, sehr hart gemeinsam, um die zu erreichen.
Kannst du da schon ein bisschen sagen, welche Ziele das sind?
Also Ziele sind auf jeden Fall, dieses Jahr noch Grand Slam Qualis zu spielen. Mhm. Mein Level zu verbessern, nicht nur gut zu spielen, sondern wirklich mein Level zu verbessern, weil wenn man das Level hat, kommen die Siege von selber, auch wenn man mal eine schlechte Saison hat. So wie ich es jetzt letztes Jahr am Ende hatte, muss man ehrlich sagen. Hätte man mir am Anfang vom Jahr gesagt, ja, du wirst 320 am Ende vom Jahr stehen, hätte ich es genommen. Mhm. Aber hätte man das nach dem Challenger-Sieg gesagt, dass ich immer 320, hätte ich es auf jeden Fall nicht genommen. Also das letzte halbe Jahr war ein schwieriges Jahr, schwierige Monate, auch mit meinem Trainerteam, dass ich mich dann getrennt habe. Das war auch nicht einfach, es war keine einfache Situation, da ich ja, als ich mich getrennt habe vom Verband, sagen wir so, noch nichts Neues hatte. Also die nächsten Wochen durfte ich beim Günther mit trainieren, mhm. was mir auf jeden Fall geholfen hat. Die letzten Jahre habe ich auch öfter mit ihm trainiert. Mhm. Und ja, dann ist natürlich die Entscheidung gekommen, nach Barcelona zu ziehen.
Wann ist das genau gewesen? Also wann bist du nach Barcelona gegangen und wann warst du bei Günther?
Also beim Günther war ich eigentlich nach der Trennung habe ich mit ihm trainiert. Die meiste Zeit bis zu so Ende. Mhm. Ich habe eine Woche war ich in Barcelona, die erst zwischen zwei Turnieren in Valencia und in Portugal irgendwo. Mhm. Da haben wir uns, Joan und ich, das erste Mal gesehen. Dann habe ich eben in der Südstadt trainiert. Dann war Wien und eine Woche noch drauf mit dem Joan. Also das waren die einzigen Wochen, die ich mit dem Joan gemacht habe. Die restlichen Wochen waren mit Günther. Trotzdem ist die Entscheidung gekommen, dass ich mich für den Joan entschieden habe. Was ich hoffe, war die richtige. Ich glaube es, ich stehe dahinter, sonst hätte ich es nicht gemacht. Aber schlussendlich werden wir es erst am Ende der Karriere sehen, ob das dann die richtige war.
Jetzt ist es ja, glaube ich, er ist ja, glaube ich, nicht alleine, oder? Ist ja schon ein bisschen im Team. Wie ist da genau die Aufteilung?
Also, er hat eine eigene Academy mhm. in Barcelona mit zwei anderen Partnern, sagen wir so. Es sind andere Spieler auch dort. Er ist zuständig für mich. Mhm. Natürlich helfen die anderen Trainer mhm. dort auch. Aber er steht immer am Platz. Mhm. Außer er ist einmal krank oder irgendwas. Aber sollten ja nicht davon ausgehen. Ich verstehe mich auch sehr gut mit den anderen Trainern. Ich glaube, dass sie mir auch weiterhelfen können. Und natürlich auch nicht nur der Tennistrainer, sondern auch die Fitnesstrainer, mhm. die Fitnesscoaches, die Physio. Haben ja auch eine große Rolle, die man die meistens nicht sieht, weil die eher im Hintergrund arbeiten. Mhm. Und vor allem, wenn sie nicht mit auf Turniere sind. Aber ich glaube, dass wir da alle ein gutes Team bilden und wir vieles erreichen können.
Ich glaube, du hast auch einen Mentalcoach, oder? Da auch ein bisschen am Arbeiten?
Das habe ich nicht wirklich direkt. Mhm. Natürlich rede ich ab und zu mit bestimmten Leuten drüber, mhm. Die mir helfen, aber ich habe keinen Mental-Coach. Warum? Ich bin der Meinung, dass ich das selber lösen kann. Mhm. Momentan. Ich bin einfach so, ich habe das schon probiert. Natürlich hat es ein bisschen geholfen, aber schlussendlich liegt es an mir. Und momentan arbeite ich nicht fest daran. Mit jemandem. Natürlich arbeite ich jeden Tag dran. Mhm. Mit mir, mit meinem Tennistrainer. Aber nicht mit einer außerhalb, also mit einer richtigen Person, die dafür mhm. zuständig ist.
So ein bisschen Überzeugungssache vielleicht auch.
Genau, ja.
Du hast das Jahr ja, glaube ich, begonnen, hauptsächlich in Südamerika. Ist das auch schon so der spanische Einfluss, dass der Schedule dann auch so ein bisschen so gestaltet wurde?
Nein, das war kein Grund. Der Grund war, weil nicht viele Turniere auf Sand waren und wir uns dazu entschieden haben, auf Sand zu starten. Mhm. Und auch ein Grund war, Südamerika sind sehr taffe Spieler dort. Die Turniere waren sehr gut besetzt. Vor allem das letzte, das war wie ein 250er fast besetzt, meiner Meinung nach. Ein schlechtes 250er natürlich. Einfach da auf dem Level zu spielen und Matches zu spielen. Natürlich könnte ich mit Future starten, mitten im Nirgendwo und mhm. wahrscheinlich jede Woche zumindest ein Halbfinale, Finale oder Turniersieg spielen, was mir schlussendlich nichts bringt, nicht mhm. viel bringt. Natürlich mhm. bringt es mir was, aber die Entscheidung war, dass ich auf dem Level spielen muss, irgendwann oder jetzt die ganze Zeit. Und es war nicht super erfolgreich, aber auch nicht negativ. Es war solide, war die letzte Woche war sehr positiv, leider ein bitteres Match verloren. Hätte ich das gewonnen, wäre ich vielleicht ein bisschen in einer anderen Position. Aber es war auf jeden Fall es waren Wochen, wo ich kann nur profitieren von den 4 Wochen auf jeden Fall.
glaube ich, auch ziemlich coole Turniere, auch vom Eindruck her. Ich weiß nicht, ob du zum ersten Mal da warst, aber ich glaube, das sind auch, ich war nicht dort, aber ich glaube, schon ziemlich tolle Atmosphären auch sind.
Na, auf jeden Fall, das erste Mal für mich in Südamerika. Das erste Mal in Argentinien, Brasilien, Uruguay. Wunderschöne Länder. Natürlich gibt es auch nicht so schöne Orte, aber es gibt es auf der ganzen Welt, in jedem Land, glaube ich. Vielleicht, weiß nicht, in der Schweiz vielleicht nicht. aber nein, es war sehr schön dort, eine sehr gute Atmosphäre. Viele Spieler, die ich kannte, aber viele auch nicht, die ich kennenlernen konnte. Und es hat mir auf jeden Fall auch Spaß dort gemacht, auch wenn ich Matches verloren habe.
Super. Wie schaut es mit dem Spanisch aus?
Noch nicht viel.
Lernst du?
Nein, noch nicht. Natürlich höre ich zu und verstehe schon ein bisschen was, muss mich aber noch da bereitzustellen, da vielleicht mal eine App runterladen oder so. Am Abend statt Netflix, eine Folge Netflix, vielleicht einfach mal eine halbe Stunde zumindest auf einer App was zu machen. Aber das kommt auf jeden Fall hoffentlich noch. Es ist eine wunderschöne Sprache, die ich immer schon können wollte, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, dass ich das schaffe, mich zu überwinden, dass ich da ein bisschen Zeit investiere.
Super. Und der Coach ist ja dann auch jetzt immer mit dabei, gell? Also der ist quasi auch Traveling Coach, ist für dich zuständig, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, letztes vielleicht noch, du hast es schon erwähnt, Südafrika, wir haben, glaube ich, das letzte Mal noch über Südafrika und deine Kindheit dort ein bisschen gesprochen. Jetzt Ruanda, ist das ja ein bisschen Heimkommen irgendwie oder wie fühlt sich das vielleicht auch an?
Natürlich ist es ein Afrika, ein Kontinent, aber nein, ist natürlich kein Heimkommen. Mhm. Natürlich jetzt zum Beispiel wieder bei der Safari, ich kenne das, aber es ist natürlich kein Heimkommen. Das ist schon noch sehr, sehr weit entfernt. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer, aber noch ein halbes Afrika runter. Aber ich glaube, nichts ist wie zu Hause, außer es ist wirklich zu Hause. Also es ist schon anders in Südafrika. Natürlich gibt es ein paar Sachen, die mich daran erinnern. Mhm. Aber trotzdem war ich Ende letztes Jahr im Urlaub dort zu Hause. Und ja, vermisse schon, würde am liebsten nochmal gleich hinfliegen von da, aber erst wenn die Arbeit erledigt ist dieses Jahr, dann kann ich wieder in den Urlaub.
Super, dann starten wir mit der Arbeit diese Woche auch noch, wünsche mal sehr viel Erfolg und wir sehen uns. Ja. Vielen Dank.
Danke.
Ja, insgesamt können wir ja mal gerade einen Blick drauf werfen, das österreichische Tennis, darum ist es im Moment nicht so richtig gut bestellt. Sebastian Ofner hat jetzt schon länger nicht mehr gespielt, Dennis Novak findet gerade seinen Weg zurück. Joel Schwärzler ist so ein bisschen das größte österreichische Talent und sonst ist im Moment nicht viel los im österreichischen Tennis.
Ja, Sebastian Ofner ist jetzt nach Verletzungspause, wird jetzt wieder zurückkommen. Der beginnt jetzt dann mit dem europäischen Sandplatz-Swing, der jetzt dann in Murcia, glaube ich, beginnt, wird dann wieder auf die Tour zurückkommen. Und ja klar, also Joel Schwärzler ist natürlich die große Hoffnung im österreichischen Herrentennis. 19 Jahre, ehemalige Nummer 1 im Juniorentennis. Das ist ja schon immer mal ein erstes Ausrufezeichen, wo es dann auch gilt, das dann natürlich auf die Herrenebene zu übertragen. Und ja, hat ja im vergangenen Jahr bereits ja schon das erste Challenger-Turnier damals in Skopje in Nordmazedonien gewonnen. Also hat er auch schon gezeigt, dass er auf dem Level mithalten kann, hat dann zum Ende letzten Jahres nicht mehr ganz so gut performt, dann kam die Trennung, wie im Interview ja auch gehört, vom österreichischen Tennisverband, von Jürgen Melzer eben auch die Zusammenarbeit geendet und ja, ist jetzt eben in Barcelona und mit Juan Oson Yasser unterwegs, der war auch in Kigali mit dabei, Gallo Blanco ist im Management im Hintergrund mit dabei. Also ja, mal sehen, was daraus wird. Und ich denke mal, über den Sommer hinweg wird diese Zusammenarbeit dann auf jeden Fall auf die Bewährungsprobe gestellt. Und ja, dann werden wir eben sehen, ob es dann auch ein paar Schritte nach vorne geht. Im Moment ist er ja, glaube ich, die 307 in der Welt. Also für ihn ist, glaube ich, jetzt dann schon die Zielsetzung, da nochmal ein paar Plätze nach vorne zu rücken.
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin heiß wie Frittenfett auf die Sandplatzsaison, auf die europäische.
Ja, immer natürlich. Ist immer. Ja, das Highlight in Europa, muss man schon ganz klar sagen.
Na klar. Also, das war Joel Schwärzler. Wir werden die österreichische Quadriga hier weiter fortführen und dann mit einem Namen weitermachen, der der einen zwar sehr schönen Nachnamen hat, allerdings der nicht der bekannteste ist. 33 Jahre alt, er hat ein einziges Mal eine Quali bei einem Grand Slam gespielt, hat noch nie auf einem ATP-Turnier gespielt oder beziehungsweise ein ATP-Hauptfeldmatch und ist hier in Kigali auch angetreten. Das ist Maximilian Neukrist. Und Maximilian Neukrist, der stand natürlich dann auch zur Verfügung hier im Interview dann mit Florian Heer. Und auch das Interview hören wir hier.
So, Maximilian, erstmal vielen Dank, dass du da bist. Ja, Ruanda, ich habe geschaut, du bist ja ein Ruanda-Spezialist, kann man fast sagen. Zurück in Kigali, wie ist es?
Ja, es ist, muss ich sagen, doch deutlich anders als im Oktober zu spielen, das Turnier. Es war jetzt zumindest die erste Woche, war es deutlich heißer als im Oktober. Wir spielen auch deutlich schnellere Bälle. Was jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, ein Nachteil für mich ist, aber es war spürbar anders zu spielen als im Oktober. Und ja, ich meine, ich habe die ersten drei Runden eigentlich auch viel Probleme gehabt, habe mich aber mit meinem Aufschlag da drüber gerettet und auch natürlich das Allzeitglück gehabt, dass ich da gegen den Joel gewinne, weil der war eigentlich Satzbreak vorne, hat die Partie unter Kontrolle gehabt. Und quasi, ich habe mit einem guten Game habe ich quasi zurückgefunden ins Spiel und dann hat er ein bisschen den Kopf weggeworfen. Aber ja, sonst fühle ich mich wohl hier. Läuft bis jetzt.
Ja, wir müssen sagen, du hast ein ITF-Turnier hier schon gewonnen letztes Jahr. Und ja, auch sonst, du hast ja schon einige Turniere hier in Afrika gespielt. Wie würdest du es generell beschreiben? Ist die Atmosphäre hier, ist das etwas, was dir liegt? Und ist es auch wirklich hier so unterschiedlich zu den Turnieren vielleicht in Europa oder in Asien?
Ja, ich meine, viel in Afrika ist relativ. Also wenn ich jetzt die letzten 12 Jahre hernehme, war ich, glaube ich, 4-mal hier. Das ist jetzt nicht so viel. Aber es ist in jedem, also in diesen zentralafrikanischen Ländern und auch in anderen Ländern, es wird oft halt so diese, sag ich mal, Taktik gefahren, dass das Land sich von einer guten Seite zeigen will. Und das wird sehr gerne über Sportevents genutzt. Also jetzt nicht nur Tennis, da gibt es andere Beispiele auch. Und Ruanda ist da eher sogar ein Vorreiter von den zentralafrikanischen Staaten. Die haben ja nicht nur das Tennisturnier hier, die fahren da so eine Rundfahrt auch und die wollen einen F1 Grand Prix herhaben und die investieren da richtig viel. Und ja, also ich finde die Taktik, die sie da fahren, funktioniert ganz gut. Und jetzt zur Atmosphäre her und so, ja, es ist, ich will jetzt nicht sagen, das hängt auch in Europa vom Land ab, wo man spielt, da ist auch, sind große Unterschiede in der Atmosphäre, aber generell hier ist es, ja, es macht Spaß zu spielen, es ist, hier ist jetzt nicht Platz, das Stadion da nicht aus allen Nähten, aber es schauen Leute zu, es ist ganz nett und ja, also genieße es in Afrika zu spielen, das ist immer ganz cool.
Also wie auch gespielt?
Ja, war ja. Ich dann.
Das war ein bisschen besonderes Turnier, weil ich sag mal, ja, es war nur die Hälfte richtig befüllt mit der Entry-List. Dann gab es so ein bisschen Diskussionen wegen diesem Zwischenfall, was dann auch gesagt wurde, dass sie irgendwie nur so eine Übung gehandelt hat. Wie waren deine Eindrücke im Kongo?
Ja, also grundsätzlich sind jetzt, wenn man das hernimmt, das sind zwei zentralafrikanische Staaten. Es ist schon, ich will jetzt nicht sagen schlechter dort, also eigentlich schon. Es ist, man merkt, das Land ist ärmer. Es ist deutlich dreckiger. Bedingungen sind meiner Meinung nach schwerer. Es ist gleich heiß wie hier, aber die Luftfeuchtigkeit unvergleichlich viel höher. Ich finde, das Organisationsteam ist ja das gleiche wie hier, hat ja eigentlich eine super Arbeit gemacht dort. Also es ist, wie gesagt, das ist eines der ärmsten Länder in Afrika und dafür haben sie eigentlich ein Top-Event auf die Beine gestellt. Dieser Zwischenfall, der war halt ein bisschen unglücklich, weil man kann es nicht genau sagen, weil ich habe mir das Gelände dort angeschaut, auch auf Google Maps, es sind auf der Rückseite von diesem Tennisplatz, wo diese Rauchgranaten geflogen sind. Das sind eigentlich nur so, da ist Wald und sind zwei Fußballplätze. Und das Gelände gehört dem Verteidigungsministerium, soweit ich mich erkundigt habe. Und da waren eigentlich für die ganze Woche auch Übungen geplant, aber da haben auch jeden Tag richtig viele Leute Fußball gespielt, Locals. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass da das Militär kommt, ihre Übung durchführen will und die lokale Bevölkerung da vielleicht weiter Fußball spielen will. Und da ist natürlich der Fackel das Militär nicht lang herum, weil die werden einfach runtergeschickt. Also ob es wollen oder nicht. Das funktioniert ein bisschen anders als bei uns.
Du glaubst nicht ganz an die Geschichte von wegen, weil man gesagt hat, es war nur eine Übung?
Nein. Übung schon. Aber wie gesagt, da ist ein Gelände dort, wo Fußballplätze waren. das einerseits vom Militär, andererseits von der normalen Bevölkerung genutzt wird. Und wie gesagt, da hat diese Knall, der Knall von den Granaten, das hat genau gedauert, 2 Sekunden, 3 Sekunden, noch was vorbei. Und dann ist diese Rauchwolke ist über die Anlage hergezogen. Es hat kurz gejuckt. Die Spiele waren unterbrochen, glaube ich, für 8 Minuten. Und nach 10, 12 Minuten sind die Spieler wieder am Platz gestanden und da war auch nichts mehr. Da war draußen, hat man nichts mehr gehört. Mhm. Wie gesagt, ganz genau wird man es nie wissen, was war. Aber jetzt, wie gesagt, einmal haben wir kurz geschaut, alle, was ist los.
Und wo warst du da gerade im Moment?
Ich habe das Match vom Steinermeier angeschaut, okay. Am Center Court. Er hat gegen Koulibaly gespielt.
Warst du am Center Court? Das ist, glaube ich, andere Seite, oder gewesen?
Das ist so klein, das waren 2 Plätze nebeneinander. Ja. Also ich war eine Tennisplatzlänge weiter weg als das Match da von dem Guy den Auden. Also, ja, also unsicher habe ich mich dann nicht gefühlt. Da waren auch viele Spiele in der Stadt. Wie gesagt, das ist halt deutlich dreckiger als hier das Land in generell und schwierigere Bedingungen, einfach weil das Wetter noch drückender ist. Aber ich glaube, das Turnier unterm Strich war in Ordnung. Ja. Natürlich hat es jetzt keine europäischen Standards, aber wie gesagt, die darf man auch nicht erwarten, wenn man hierher kommt.
Also noch ein bisschen über dich sprechen. Bisher die ersten 2 Monate in dieser Saison. Wie fällt ein erstes kleines Fazit, kann man vielleicht sagen, aus?
Das Ergebnis hat mir jetzt sehr geholfen, weil ich wirklich gut gespielt habe. Wie gesagt, die Saison war ein bisschen ein Fehlstart. Ich habe letztes Jahr eben in Afrika hier sehr gut gespielt. Bin noch in der Phase eigentlich, wo ich mein Protected Ranking nutzen will. Habe ich jetzt noch bis 12. Mai Zeit. Und ich habe leider im Dezember habe ich mir dann nochmal das Muskelfaserriss im Wadel geholt. Das hat jetzt ein bisschen meine Planung und meinen Aufbau durcheinander gewürfelt. Ich wollte eigentlich mit den 3 Challengern in Oeiras starten, konnte aber nicht spielen, ich war vor Ort. Aber habe dann dort nur trainiert und mich weiter vorbereitet, weil das nicht ging. Und dann bin ich kurzfristig auf 2 Turniere noch nach Tunesien geflogen und habe dort quasi erst mein erstes Match direkt hier vor Afrika gespielt. Mhm. Und da hatte ich auch Glück, dass das hier so gut gelaufen ist und nicht, dass ich da auch ganz gut Punkte gesammelt habe. Und ja, jetzt muss ich schauen, dass ich diesen Schwung mitnehme, aber es ist noch, da steht noch ein Stück Arbeit vor mir, weil das muss ich noch, diese Verletzung, bis man die ganz los ist und bis man wieder richtig explosiv ist und so, das braucht.
Aber hast du aktuell noch Schmerzen?
Schmerzen habe ich keine mehr, nein. Also das passt alles an der Plantarfaszie, wo ich eben länger verletzt war, das passt auch. Einfach, ja, noch ein bisschen langsam fühlt man sich. Aber wie gesagt, das kann man hier bei diesen Bedingungen ganz gut kompensieren, weil es verdammt schnell ist. Da hilft einem die Erfahrung hier, der Aufschlag, das sind ganz wesentliche Sachen, die mir zugutekommen. Und wie gesagt, es ist nicht ganz so körperlich hier, weil es einfach, die Punkte gehen zu schnell, da fällt diese körperliche Komponente nicht zu ins Spiel.
Jetzt, glaube ich, gab es auch ein Wildcard für das Hauptfeld, für die zweite Auflage hier. Schon einen Blick aufs Draw geworfen? Wie sind die Aussichten?
Natürlich, weiß ich, gegen wen ich spiele. Und kenne meinen Gegner natürlich auch. Muss einmal vorweg unglaublich dankbar sein, dass ich diese Wildcard überhaupt kriege. Das ist nicht selbstverständlich. Der Turnierdirektor hat das auch in der ersten Woche hier schon gemacht und den Leuten aus Brazzaville, die dort sehr gut gespielt haben, hat die Möglichkeit gegeben, mit Wildcards hier zu spielen. Und da hat das sehr leistungsabhängig gemacht. Und das hat er durchgezogen, weil es war die Möglichkeit auch, diese übrige Wildcard einem Franzosen zu geben. Mhm. Was ich auch von seiner Seite vollkommen verstanden habe, weil der Turnierorganisator ist Franzose. Und er hat aber dann sein Wort gehalten, weil er hat von Anfang an immer betont, ja, er möchte den Leuten, die beste Leistung im Vorturnier bringen, wenn sie dann eine Wildcard benötigen, möchte ich ihnen die Wildcard geben, weil es auch durch das Samstagsfinale hat es keine Special Exempts gegeben. Und ja, fand ich toll, ja. Das erste Mal in meinem Leben, glaube ich.
Okay, eine Sache noch, wegen Brazzaville, habt ihr darüber gesprochen, dass da gab es einen Grund, warum nicht so viele Spieler gemeldet haben? Lag es tatsächlich an der Destination?
Also ich glaube, das hat grundsätzlich hat es 2 Gründe. A, ist es dann doch, war es ein kleineres Challenger, ein 50er und kein 75er und ein 100er wie hier. Ich weiß nicht, wie spät es erwähnt wurde von der ATP, dass du für die Einreise eine Gelbfieberimpfung brauchst. Mhm. Und was ich von der Erfahrung auch weiß, weil ich auch von anderen Spielern gehört habe, ich habe mich relativ zeitnah um diesen Trip gekümmert und die Flüge halbwegs smart gebucht und bin da finanziell ganz gut weggekommen. Aber so einen Trip, wenn man den Last Second bucht, da ist er dann auch, da schaut man auf die Flugpreise und da wird einem schwindelig. Ja. Und deswegen glaube ich, dass auch Last Second da so viele Leute sagt dann, na, das ist, wenn ich da jetzt da an die 2000 Euro fürs Ticket hinklatschen muss, das lohnt sich dann nicht. Ich meine, die Preisgelder beim Challenger sind angehoben worden, ja, schön und gut, aber das für viele dann doch nicht. Ja.
Letzte Frage, Kigali, hast du irgendwo einen besonderen Platz? Du kennst dich ja zumindest ein bisschen aus, wo du sagst, boah, da gehe ich auch mal ganz gerne hin oder geht mal abends mal in die Stadt essen oder wie schaut das aus?
Ja, da muss ich leider, also leider und zum Glück passen, weil das ist eine ITF, was ich hier gespielt habe. Da bin ich angereist, habe auch Einzel-Doppelfinale gespielt und bin am Abend vom Finale abgereist. Ich habe hier relativ in der Nähe von der Anlage gewohnt. Leider noch gar nichts gesehen hier von dem Land, unglücklicherweise, weil die haben ja relativ viel zu bieten, auch ein schönes Museum im Zentrum über quasi, was die Historie des Landes ein bisschen beschreibt, auch mit dem Völkermord, der hier stattgefunden hat und so weiter. Und Safari bieten sie an, muss ich leider sagen, gar nichts ausgegangen bis jetzt. Ich habe nur geackert und mich versucht auszuruhen. Ich weiß, dass man hier fast überall, wohin man geht, isst man sehr gut. Also ich bin bis jetzt kaum irgendwo enttäuscht worden. Das Einzige, ja, man wartet vielleicht ein bisschen länger aufs Essen, aber dann gewöhnt man sich auch.
Gut, dann sage ich im Endeffekt eigentlich, wünsche ich dir, dass du wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit hast, weiterhin nicht viel Zeit hast zu schauen, dann bedeutet das, dass du lange im Turnier bist. Ja. Ich sage vielen Dank und man sieht sich.
Vielen Dank, ja.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ich habe letztens mit einem österreichischen Kollegen nochmal darüber gesprochen, dass ich bewundernswert finde. Es ist ja nicht nur Neukris, es sind ja 1000 Leute, die als Journeyman unterwegs sind, auch bei den Frauen, die auf Platz 300, 400 der Weltrangliste sind, die nie so richtig über die Top 200 kommen oder in die Top 150 oder so, sodass sie so ein bisschen Sicherheit dann auch bekommen, die es einfach weitermachen. Und Maximilian Neukreis, wie gesagt, ist 33 Jahre alt, hier in der ersten Runde ausgeschieden, mit einer Wildcard ausgestattet, gegen Clément Tabur hat er verloren. Ich finde das einfach bewundernswert, wie die Leute es machen.
Ja, da gibt es ja einige davon und bei Maximilian Neukrist ist vor allem die Besonderheit oder das Besondere Interessante wahrscheinlich in Verbindung mit dem Rwanda Challenger, dass er halt schon öfter in Afrika unterwegs ist. Und vielleicht müssen wir nochmal ganz klar auch nochmal festhalten, welche Besonderheit dieses Turnier dann vielleicht eben auch darstellt, weil Afrika wirklich ein weitgehend ja weißer Fleck auf der Turnierlandschaft ist. Und letztes Jahr fand ja zum ersten Mal der Rwanda Challenger statt und das war das erste Event seit 1990 in Nairobi, was also in der Subsahara-Region ausgetragen wurde. Also nur nochmal das auch nochmal zu zeigen, wie selten sowas ist, das auf Challenger-Ebene zumindest zu haben. Und bei Neukrist war es so, den fand ich halt besonders spannend, mit ihm zu sprechen, weil ich ihn so ein wenig als Afrika-Spezialisten herausgeboren hat, auch wenn er dann im Interview gesagt hat, naja, ist nicht so, ich war nur ein paar Mal da, aber ich habe nochmal nachgeschaut. Also er hat tatsächlich 4 Turniere auf afrikanischem Boden gewonnen. Er hat in Kampala und in Kigali letztes Jahr ein M15er Turnier gewonnen und war vorher auch schon mal im Senegal und in Nigeria erfolgreich. Also er hat schon alleine 4 Turniersiege dort feiern können. Also er kennt sich schon ein bisschen aus, würde ich behaupten. Und du hast zwar jetzt die zweite Woche angesprochen, aber in der ersten Woche war er ja durchaus noch erfolgreicher. Da ist er ja bis ins Halbfinale gekommen, hat dort unter anderem in der zweiten Runde auch Joel Schwärzler besiegt in einem harten Match, was er im Interview ja hier auch nochmal angesprochen hat. Also da lief das auch schon sehr, sehr gut, ist dann schließlich an André Martin gescheitert, der als Qualifikant dann bis ins Finale gekommen ist. Also der, glaube ich, kann sehr zufrieden sein mit einem erneuten Afrika-Trip. Das hat sich für ihn dann auch in Form von Punkten und in Form von Preisgeld auch ausgezahlt.
da komme ich ja wieder auf den Namen Frankie Moser zu sprechen. Frankie Moser, den konntest du ja früher über jeden Ort der Welt, konntest du ihn befragen und er hat gesagt, da habe ich mal einen 15.000er gewonnen oder einen 25.000er Doppel gespielt. Das war ja quasi der Inbegriff eines Journeyman und Maximilian Neukrist macht den gleichen Eindruck.
Ja, weiß ich nicht, müssen wir jetzt tatsächlich vergleichen, wer mehr unterwegs war. Wir haben Maximilian Neukrist, glaube ich, auch schon mal im Podcast gehabt. Ich erinnere mich ich glaube, es war vor 2 Jahren in Hamburg beim Challenger. Da habe ich ihn auch schon mal angesprochen auf diese relativ interessanten Turniere, die er gespielt hat. Ich habe jetzt nur Afrika gesprochen, da waren auch einige Titel in Kuwait beispielsweise mit dabei. Also ist schon ganz interessant. Und bei Frankie Moser, ich glaube, wenn man den heute noch so wenig auf Instagram verfolgt, dann sieht man heute, glaube ich, noch Bilder so aus aller Welt. Zumindest gefühlt, dass er immer noch als Globetrotter unterwegs ist.
Ja, und als Teilzeit-Coach von Jannik Hanfmann. Der macht ja immer den Australien-Trip von Jannik Hanfmann, dessen Coach mit. Also, das ist Maximilian Neukrist und die Geschichte wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten hier im Podcast in der Challenger Corner. Jetzt haben wir noch ein Interview mit zwei Doppelspielern, wobei der eine durchaus auch im Einzel Ambitionen hat, und zwar große Ambitionen hat. Das ist Lukas Neumeier, 22 Jahre alt und zusammen wohl mit Joel Schwärzler momentan die größte Hoffnung, was das österreichische Tennis angeht. Der hat hier zusammen mit Neil Oberleitner gespielt, auch aus Österreich, 25 Jahre lang im Einzelranking auf Platz 427 momentan. Und die beiden haben zusammen Doppel gespielt und das auch gar nicht so unerfolgreich in diesen 2 Wochen. Sie waren beim zweiten Turnier, waren sie in die zweite Runde gekommen, haben dann gegen Geoffrey Blancano und Zdeněk Kola verloren. Die sind danach ins Finale gekommen. Also hier für Neumeier und Oberleitner durchaus eine zufriedenstellende Woche. Und sie haben vor allen Dingen gegen 2 Spieler aus Ruanda in der ersten Runde gewonnen. Und das Interview mit den beiden, mit Neil Oberleitner und Lukas Neumeier, das hört ihr jetzt.
So, ja, Lukas, Neil, Glückwunsch, Erstrundensieg gegen 2 Local Player hier in Ruanda. Ihr seid ja schon eine Woche da oder habt schon die erste Woche hier gespielt. Wie sind die Eindrücke? Ich glaube, ihr seid zum ersten Mal da, oder?
Ja, zum ersten Mal in Ruanda. Und ja, ich finde das eigentlich echt ganz cool da ist. Also die haben die Anlage echt ganz cool gemacht. Die Bedingungen sind extrem schwierig, finde ich. Ist für jeden Spieler gleich. Jetzt in der zweiten Woche noch ein bisschen schwer. Aber ja, ich finde es echt voll okay da, ja.
Was macht es so schwierig? Ist es die Höhenlage?
Ja, natürlich immer die Höhenlage. Und dann auch die Plätze sind jetzt nicht so einem guten Zustand, also extrem viele Bälle verspringen und auch die Bälle, die da spielen, die sind ziemlich schnell. Also das mit der Höhenlage, das ist dann schon ziemlich zügig und so. Also es sind auch nicht wirklich viele Ballwechsel. Aber sonst, und auch windig ist manchmal, aber ja, wie gesagt, das ist eh für jeden Spieler gleich, aber sonst ist es echt voll okay da.
Was hat denn den Ausschlag ausgemacht, hierher zu kommen? Muss man sich irgendwann überlegen, macht sich ja so eine Turnierplanung?
Das war natürlich, dass ein paar Spieler gesagt haben, dass sie herfahren werden. Der Luki zum Beispiel hat eben gesagt, haben wir gemeinsam geredet, dass wir nach Ruanda fliegen würden. Alleine hätte ich die Reise aber nicht so gern gemacht natürlich, weil das noch ein sehr langer Flug ist, aber den Luki kenne ich schon länger und wir verstehen uns super. Und wenn man dann halt so in der Gemeinschaft, in der Gruppe herfahren kann, dann ist es angenehmer natürlich.
Es sah auch so aus, wenn man die Entschuldigung gesehen hat, dass es so ein bisschen österreichische Connection ist, die sich hier trifft. Ich glaube, ihr habt auch einen Experten, Maximilian Neukrist, der kennt sich, glaube ich, hier ganz gut aus. Habt ihr auch mit dem vorher ein bisschen unterhalten? Konnt ihr ein bisschen was erzählen?
Ja, gut, wenn man das sieht auf der Acceptance, ist das andere Österreicher auch spielen. Der Joel Schwärzler ist auch da. Ja. Das ist eigentlich eine sehr gute Gemeinschaft, wie gesagt. Und der Max Spring hat ja schon ziemlich viel Erfahrung auf der Tour, ist schon lange dabei und war auch schon viel in solchen Ländern unterwegs. Für mich ist es jetzt das erste Mal in Zentralafrika. Aber er hat auch gesagt davor, bevor wir hergeflogen sind, ist alles voll okay da, alles super. Das Hotel ist auch schön, große Zimmer haben wir. Also alles einwandfrei.
Hattet ihr die Chance, auch schon mal ein bisschen rumzugehen? Ich glaube, es gab auch einen Safari-Trip. War da jemand dabei von euch?
Ich wäre gern dabei gewesen, aber der Luki hat an dem Tag Einzel gespielt und ich habe mich für Luki entschieden, dass ich mir das Match anschaue.
Okay.
Das ist ein Insider von uns, aber die Safari wäre schon cool gewesen, aber das war genau auch noch an dem Tag, wo ich einen Day-Off gemacht habe, weil ich am Tag davor noch das Match gehabt habe. Und das wäre dann irgendwie mit der Planung für das zweite Turnier, wäre das nicht so gut gegangen vom Training her. Deswegen habe ich mich da entschieden, dass ich da nicht mitfahre. Mhm.
Jetzt hast du schon gesagt, Reisestrapazen, gerade schon angesprochen, ist ja schon ein bisschen Trip. Also du hast Australien gespielt, glaube ich, Quali, dann auch Tenerife wieder gespielt, das Challenger, jetzt hierher. Also ist ja auch jetzt schon ein bisschen unterwegs gewesen. Wie fällt so das erste Fazit vielleicht aus für die ersten zwei Monate, muss man sagen, der neuen Saison?
Ja, genau. Also vor Australien war ich noch in Thailand. Hm. Also es war auch nochmal, genau. Immer nebst zwar verbunden, was ganz gut war, finde ich. Aber ich bin trotzdem schon ziemlich rumgekommen heuer. Und ja, das Fazit war, ich finde das erste Monat, die ersten drei Turniere da in Thailand und Australien waren echt voll okay. Auch spielerisch waren gut. Habe in Australien da mein erstes Grand Slam Match gewonnen. Und dann Davis Cup war auch sehr gut. Mhm. Also da habe ich wirklich ganz gut gespielt. Dann Tenerife war, finde ich, ein bisschen unglücklich. Zweimal im dritten knapp verloren, aber war so spielerisch nicht mehr so gut und dann immer so gut trainiert, aber jetzt ist dann wieder ein bisschen bergauf gegangen. Und ja, jetzt freue ich mich aber dann schon wieder, wenn die Sandturniere in Europa losgehen.
Glaube ich auch, wenn man das Ranking anschaut, jetzt auch wieder ziemlich nah zum Career High. Ist das wahrscheinlich so das nächste Ziel, was dir vielleicht setzt, auch die in die ranglichsten Positionen dann wieder zu kommen?
Ja, ich stehe jetzt, glaube ich, so 2.10 oder so irgendwas. Also das Ziel ist schon jetzt unter die 200 mal und schon, dass ich da dann bleibe. Aber mir ist eher wichtiger jetzt, dass ich gut spiele und so und dann kommen die Ergebnisse dann von selbst.
Letzte Woche Viertelfinale, kurz ein Resümee zu der Woche.
Ja, ich finde eigentlich glücklich irgendwie, weil mir ist leider gesundheitlich nicht gut gegangen, darum haben wir im Doppel rausziehen müssen, weil ich wirklich eineinhalb Tage ein bisschen gelegen bin. Und von dem her war es dann das zweite Runde, habe ich irgendwie gewonnen, keine Ahnung wie. Und auch in der dritten Runde hätte ich noch Chancen gehabt. Aber da war wirklich das Niveau, finde ich, von beiden nicht wirklich gut. Aber von dem her war es eigentlich ganz gut, das Viertelfinale. Auch wenn es mir da jetzt körperlich nicht so gut gegangen ist. Aber jetzt geht es wieder gut und jetzt schaue ich noch, dass ich eine gute zweite Woche spiele.
Mhm. Stichwort Thailand. Ich glaube, du hast drei Finals gespielt in Thailand. Das ist richtig, zwei Turniersiege im Doppel zumindest. Ich glaube, das war schon mal ein erstes Highlight, oder, in diesem Jahr?
Ja, definitiv. Ich hätte gerne das drei gewonnen, aber ja, mit einem Finale und zwei Siegen kann man schon sehr zufrieden sein, was natürlich auch hilft, weil ich natürlich im Einzel dort nicht so gut gespielt habe und ich dadurch halt auch immer die ganze Zeit die Hospitality hatte. Also ich konnte drei Wochen lang dann gratis dort wohnen, was natürlich auch ein großer Batzen an Geld ist und was halt auch ein sehr guter Bonus ist, weil ich habe dann dort, mein Trainer war dort, der Alex Beer war dort und dann konnte ich mit ihm gemeinsam auch neben dem Doppel ums Doppel herum noch viel an meinem Einzel arbeiten, was eigentlich super war. Es war für Doppelsieg verbunden mit eigentlich noch ein bisschen so einer Preseason, nachdem ich im Einzel nicht so gut gespielt habe.
Aber Doppel ist schon noch eine Sache, wo du sagst, also das also ist nicht nur der Fokus drauf, aber ich glaube, da sind die Ambitionen dann auch da, oder?
Definitiv und ich habe mit dem Alex Beer an meiner Seite auch die besten Voraussetzungen natürlich fürs Doppel. Aber lustigerweise, seitdem ich mit ihm gemeinsam arbeite, habe ich bessere Einzelergebnisse auch. Also der Fokus ist voll und ganz auf dem Einzel. Der Alex halt bringt eine unglaubliche Menge an Tennis-Know-how an den Tag, im Einzel wie im Doppel. Im Doppel ist natürlich auch offensichtlicher, nachdem ein Career-High von ihm. Aber ja, die Zusammenarbeit ist unglaublich. Der Fokus ist sehr am Einzel, aber definitiv ist Doppel auch ein Aspekt oder was man sich überlegen kann, dann nach der Einzelkarriere weiterzumachen.
Jetzt habt ihr heute, wie gesagt, gegen zwei Spieler gespielt, nicht im Ranking, wahrscheinlich noch nie gesehen, nie gehört, vorher gesehen. Wie geht man sowas an? Ich glaube, das auch, weiß man nicht wirklich, was auf einen zukommt, oder?
Ja, nicht wirklich. Ich meine, Daniel hat im ersten Turnier schon gegen einen in einer Kalle gespielt. Also ja. Ich habe schon circa gewusst, wie die spielen, aber ja, man probiert trotzdem, man sieht im Doppel. Ich finde, ich nehme es dort Doppel immer ganz gern her, zum ein bisschen trainieren und so, Returns, Aufschlag, probieren die Returns reinmachen, dann gutes Percentage beim Aufschlag. Und dann probiert man eher solche Sachen ein bisschen zu trainieren und dann am Schluss ein bisschen Spaß mit den Gegnern. Weil es trotzdem mal freut man sich dann trotzdem mal, wenn die dann ein Game machen am Schluss. Ja. Also das passt schon auch. Aber ja, das heute war eher so ein bisschen bisschen ein Trainingsmatch.
Okay, und wir sagen auch nicht, wer den Aufschlag verloren hat, aber nein, das
muss ich schon stehen, ja.
Okay, wie sieht es vielleicht so in den, die nächsten Wochen bei euch aus? Wie geht es dann weiter? Also klar, die Woche in Ruanda schauen wir uns natürlich noch an, aber wenn wir schon ein bisschen weiter schauen, wie ist die Planung?
Das ist gerade noch ein bisschen ungewiss, weil ich mit meinem Ranking nicht immer auf der ersten Liste bei den Challengern reinkomme. Geplant ist natürlich eher Challenge in Europa. Die würde ich sehr gerne spielen. Also jetzt mal, ich glaube, Zada oder Musi ist geplant. Mhm. Dann ist, glaube ich, noch ein Challenger in Spanien, den ich gerne spielen würde. Und dann geht es auch dann in Österreich, der Challenger Mauthausen. Das ist hundertprozentig. Das ist ein tolles Turnier. Das ist immer fix eingeplant, zu Hause zu spielen. Also davor weiß ich noch nicht ganz, wie es jetzt läuft. Das hängt eben von der Liste ab, wie sich die noch verändert. Aber ich würde jetzt eigentlich gerne, nachdem ich jetzt auch viel Anfang des Jahres gereist bin, eben mit Thailand, dann jetzt am Ende des Jahres, letzten Jahres war ich in Mexiko, jetzt bin ich hier. Da würde ich jetzt eigentlich auch ganz gerne in Europa die Challenger spielen. Das wäre schon ein toller Plan.
Dann mit dem Auto unterwegs.
Ja, das ist angenehm.
Lukas, wie schaut es bei dir aus? Auch die Heimturniere wahrscheinlich werden ein fester Termin sein.
Auf jeden Fall, die Heimturniere auf jeden Fall. Und ja, jetzt dann, also jetzt ein Fix auf Sand, was ich auch ganz cool finde. Und ich werde aber jetzt nach Kigali werde ich mal Future spielen. Also Trainingswoche dann Future. Ein bisschen schauen vielleicht, dass ich mehr Matches kriege wieder. Mhm. Ich finde, da spiele ich dann immer am besten, wenn ich mehr Matches habe. Und dann aber wieder auf Challenger umsteigen und da dann die ganzen Italien, Spanien, eben dann Mauthausen und so zu spielen. Ne?
Super, dann sage ich schon mal vielen Dank. Wünsche euch sehr viel Erfolg noch für die Woche hier. Man sieht sich.
Danke.
Claude Chimwe und Etienne Nyigena, das waren die beiden Gegner für Neumeier und Oberleitner in der ersten Woche, hatten eine Wildcard bekommen als Spieler aus Ruanda, nicht in der Weltrangliste vertreten. Und 6-0, 6-2 hieß es am Ende. Und was man so hörte, hatten die Spaß miteinander.
Ja, und ich bin zuerst mal froh, dass du die Namen ausgesprochen hast als allererstes. Das war wahrscheinlich wieder in einwandfreien Kinyarwanda wahrscheinlich. Ja? Also Andreas sprachbewandert. Die hatten Spaß. Das war natürlich auch ein tolles Match. Ich habe übrigens auch mit den Locals hinterher noch gesprochen, was ganz interessant war. Der eine 18 Jahre alt, der andere, glaube ich, 30. Der Jüngere hat auch im Einzel gespielt und trainieren dort an dem Club. Ältere in dem Fall ist auch als Tenniscoach da unterwegs, wollte so ein bisschen wissen, wie das für die ist. Und die haben sich da ganz selbstbewusst gegeben und gesagt, na gut, klar, die sind natürlich wesentlich besser als wir, aber nichtsdestotrotz, mal schauen, wir lernen. Ne? Das war heute vielleicht das erste Mal, dass wir gegen die gespielt haben und wer weiß, wenn wir weiter fleißig sind und beim nächsten Mal kann es dann vielleicht schon ein bisschen anders aussehen. Für Oberleitner und Neumeier war es natürlich, ist es ja auch immer schwierig, gegen die zu spielen, obwohl ich glaube, Neil Oberleitner hat schon in der Quali im Einzel gespielt gegen einen der beiden. Also sie wussten natürlich schon so ein bisschen, was auf die zukommt. Nichtsdestotrotz, wenn du natürlich gegen so ungerankte Spieler spielst, ist ja auch nicht immer dankbar, weil du kannst ja nur verlieren. Ja? Es genau. kann ja gar nicht anders gehen. Und deshalb am Ende des Interviews auch so ein bisschen der Gag, wer dann den Aufschlag verloren hat von den beiden. Du hast vorher gesagt, Doppelspezialist, das darf man ja, ist im Interview auch rausgekommen, so über Neil Oberleitner auch nicht sagen. Die Ambitionen im Einzel sind auf jeden Fall noch da, obwohl man ganz klar sagen muss, er hat natürlich diese Saison schon mit 3 Finals hintereinander in Thailand im Doppel natürlich schon mal gleich wieder gezeigt, wo natürlich die große Stärke ist. Wird ja hier auch von Alex Peja trainiert. Das heißt, er hat da natürlich auch beste Voraussetzungen dahingehend, einen Doppelspezialisten dort an seiner Seite zu haben. Aber er hat eben seine Ambitionen auch noch im Einzel. Und das haben wir ja schon des Öfteren auch mal gesehen. Er hat auch selbst gesagt, dass er dort Fortschritte macht im Einzel. Und wir haben gesehen, 25 Jahre, das ist ja jetzt eigentlich so erst die richtige Tenniszeit. Ne? Viele haben sich so in den Late 20s, sage ich mal, dann wirklich zu ihrem Peak dann erst hervorgearbeitet. Und ja, wer weiß, vielleicht ist es bei Neil Oberleitner auch noch der Fall. Lukas Neumeier, der hat einiges schon durchgemacht an Reisen in diesem Jahr, in Australian Open begonnen, dann Tenerife gegangen, jetzt dann Kigali gespielt, Viertelfinale, zweite Runde, du hast es gesagt, in den beiden Turnieren. Der wartet natürlich schon ein bisschen auf den Durchbruch. 3 Jahre älter als Joel Schwärzler. Was ihm der Jüngere da schon voraus hat, ist eben dieser Challenger-Erfolg, den er schon hatte. Bei Neumeier waren es bisher 5 ITF-Titel, die er gewinnen konnte. Und ja, wenn wir vorher gesagt haben, die Österreicher haben aktuell vielleicht nicht die großen Spieler, das ist ja auch häufig so, dass sich da eine Lücke auftut nach Dominic Thiem. Ich meine, das hatten wir in Deutschland ja auch. Und dementsprechend muss man vielleicht noch die ein oder andere Zeit abwarten, das ein oder andere Jahr abwarten. Aber es ist was da. Also das Potenzial ist da. Und ich würde den beiden auf jeden Fall dann noch ein paar Jahre Zeit geben, um zu schauen, wie sich die weiterentwickeln. Und dann werden sie auf jeden Fall, bin ich fest von überzeugt, irgendwo in den Top 100 zumindest auftauchen.
Ich habe im Juniorinnenwettbewerb der Australian Open habe ich Lili Tagger zum ersten Mal gesehen. Das ist eine 17-jährige, glaube ich, Österreicherin mit einhändiger Rückhand, die auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat. Das hat das Viertelfinale erreicht und vielleicht geht da ja auch im Frauentennis in Österreich in der nächsten Zeit dann eine ganze Menge. Also das war unser österreichischer Abwasch in Anführungsstrichen der Spieler, die dort in Kigali in Ruanda vor Ort waren. Und jetzt wollen wir dann aber auch noch den hören, der ja für das Ganze verantwortlich ist, der Turnierdirektor. Asel Mevedek war das und mit dem hat Florian auch noch gesprochen. Das Interview hört ihr hier.
So, Asel, thanks for joining me. Ruanda Challenger, the second edition. How is it going this week?
Still to discover the environment. We don't have the same culture, so I need to adapt myself to the environment, my team too. So it's a mix of different things here. It's so we learned every time we come here, so that's a tough situation. But I can say that the improvement this year, it's a huge improvement compared to last year. So last year we organized the first edition in a hurry. We built everything in only 6 weeks. That time we had a couple of months more to prepare the tournament. So I'm really happy about the conditions, and I think players are so happy with the situation, so it's quite comfortable. So I think so we are successful.
You already mentioned it, you started last year. You have to tell us a bit how did you come up with the idea organizing challenger events in Central Africa, because it has been a long time the last one took place here.
Yeah, so what happened is very simple. So I have my tournament in France, on the West Coast, in Brittany, in Quimper. And so one of my best friends went to Roland Garros, and he met there at a cocktail a businessman from Rwanda, and asked him if he knew someone crazy enough to come to Kigali and to think about organizing a professional tournament. And what happened, I called directly the ATP just to know if it was a great opportunity for ATP tour also. And I think the director of ATP called me back after 2 minutes just to say, if you go there, because you start in Quimper with quite nothing, just a very small tournament, and now you are ATP 125. Yeah. So we will provide you all the prize money. You will not pay a fee to organize a tournament. So that's why ATP put in 2 years now more than $500,000 on that thing. So Africa, it's a great subject for development of tennis. And since 1990, I think, there were no tournaments on the east part of Africa, because we are talking about, sometimes we say real Africa, because North African countries are well connected to Europe, you know, so there's a huge difference.
It's not Morocco.
No, it's not Tunisia. So they have since a long time tournaments and lots of players. You see, I'm French. In France, we have 1 million license. In Africa, I think it's 1 million. So it's the same, but you see the size of France and the number of inhabitants and compared to Africa. So we need to work on that matter. It's very interesting to it's like what I say every time. It's in France, you can organize a professional tournament totally disconnected from the clubs, for example. Mm-hmm. In Africa, that kind of tournament is the departure of development. So you need to connect that kind of events to our local clubs for sure.
How would you describe the main challenges organizing an event here?
The main challenge?
Yeah.
I think it's just a matter of culture. Mm-hmm. We want to organize something like in Quimper, for example. So we need to respect all the standards. We have ATP rules to respect. And sometimes here we are struggling with some details, but for example, food. That's a typical example. Mm-hmm. Because I think so, food is not a big priority sometimes for local persons. So they need to eat something. But with players, we need to provide special things. And sometimes it's difficult to obtain what we want. We need to wait too long sometimes. For example, at the players' restaurant, every day I move there to explain that pastas are overcooked. Mm-hmm. And that's something quite easily to obtain in Europe, you know. So, but they have to learn and they want to learn. That's very important. Mm-hmm. So that's small details like this. We have a tournament at high altitude, 1,500 meters. So the conditions are a bit different. That's especially for players. It's difficult. But for us, it's, we need to adapt ourselves to another way of life. So that's all. So, but I think it's difficult for them when they come to Quimper too, because I invited three Rwandan last time, mm-hmm. and they came and it was like -1 degree in Quimper. Here it's 30 degrees. So I need to adapt myself to special conditions too. So that's all.
Well, in Europe, a couple of challengers, they struggle to find sponsors and they have a lack of money. And how does it work here? We see a lot of promotion, Visit Rwanda, I think, particularly in terms of tourism. I think they want to promote the country. So is there a connection with you as an organizer, with a tourism organization? How does it work?
Yeah, so now it works like in Europe, but you're right about one thing. In Europe, it's at that time very difficult to find money, especially with public sponsors. So to have a compensation from the city, from the government, from the Ministry of Sports, we have the chance to have a very powerful federation in France. Mm. To have money to that's very important, but I know quite well the situation, and I keep struggling in Quimper to maintain a high level of budget. Here we have the support of the Ministry of Sports. They put more than half the budget of the tournament. That means a lot, but they want to promote the activity for sure. They want to offer great visibility to the country all over the world with Visit Rwanda, for example. So I think for the future, we will try to create some collaboration between both Tournament Quimper and Kigali, because, you know, it's for Visit Rwanda, I think it's more interesting to be visible in Quimper and in Brittany. And why not putting some pictures of Quimper in Kigali? So the idea is to provide, to create new packages, for example, mm-hmm. To have more incomes around the tournament, because it's very interesting to come. You made that yesterday, I think, so to move to a safari. Mm-hmm. So it's not something usual for us in Europe. So you can make a safari, you can come to, because you're passionate by tennis. It's a great opportunity to travel and to see great matches, in another environment. So, but here we have the chance to have money now from the government, but the idea is to convince private companies to support the tournament. Mm-hmm. And after that, just to ask the government to help us to improve the infrastructure in matter of development. It's very important for the quality, for the reputation of the tournament.
It's not only Rwanda you're doing, you also did Brazzaville, and now in the next couple of weeks in Cote d'Ivoire as well. So how would you see the differences between Congo, for example, and Rwanda?
So in matter of conditions for players, it's very different because in Brazzaville, it's very, very hot with lots of humidity. Brazzaville is for sure a wonderful destination. The guy is there, the organizer is very, very motivated
yeah.
to develop the tournament. But, you know, there's some like some cliché. Brazzaville is not Kinshasa, it's not RDC, so they are not concerned by the conflict between Rwanda and RDC, but this year, for example, we suffered from that. So, you know, from Europe, when you are sitting on your sofa in Europe watching the news, so it's not exactly the same thing as the reality. It's expensive to travel there because it's more than 1,000 euros for a flight ticket. But Brazzaville is a good destination. They have good conditions, a good academy to welcome players. The federation is very well involved in the tournament. In Kigali, Rwanda is a special country because with what happened 30 years ago, it's a symbol in Africa. So. Everything is connected in matter of you know communication. Mm-hmm. So, but that's very important for me. For example, it's a special situation because I'm very proud to participate to something new in Rwanda because I'm French and I know quite well what did my country in the past. So I'm not very proud about that. I'm not responsible of that for sure, but I can be responsible of small things to participate to something new and something more. More happy in the country. Cote d'Ivoire is something very special too because well connected to France, you know. So I went there only one day, but so I think it's more like my country. So here it's really different. So I discovered something totally different from France. Like my partner here said last time he came to Quimper, and he said, oh, I understand quite well now something really amazing. I'm here in a bar in Quimper, I'm in the only black man. And for you, that happens so many times in Kigali, so I can understand your feeling right now. So it's good for that. So, you know, it's good for my mind to be here. And some people will say it in France because, you know, French people. So we say, for sure, that guy is there to make money. So I need to have money because I need incomes. It's my work, you know. But for example, it's very important for me to explain that, you know, that probably with ATP Challenger Tour, when you organize a tournament, you have some compensation from the ATP. Mm. And I use that for my incomes. That means... I spend money in all countries, but never receive money from the country. I don't use the money from the government. I don't use the money from the federation. Only from ATP, the compensation to help for the development, and that's all. So I'm very proud to develop that. But the idea in 5 or 5 years maximum, it's to. It's a matter of transmission. I hope that my partner here will be in the next few years the director of the tournament. Mm-hmm. And just, I hope to come just to see the improvement and how they are able to develop on their own their tournaments. That's all. Because, you know, in the past, French people are really good to give some lessons to all all the people over the world. So I'm not like this. I hope to... to be able to transmit my experience and to share it with local persons because we have lots of people with a great talent. So that's my aim here.
So we can, count on an African swing for the next couple of years?
I hope, for sure. So that's the aim, clearly. So, nothing to say more. So it's very clear. So when you say African swing, that means
more than one tournament.
Like a real tour, like they did in South America, for example.
Well, but what you already did now, you know, you have the tournament in Brazzaville. You have 2 weeks in Rwanda. You have 2 weeks in Abidjan. So anything like that.
Yeah, but we need to find something very clear for players too, because sometimes it's difficult to understand how is a tour. You know, what I want to create, it's like something in East Africa on clay, mm-hmm. like 6 weeks in a row, something like that, with Ethiopia, with Kenya, with Tanzania, or Uganda, or Burundi. I don't know, but in the future, that's the idea, with countries who. Which are able to develop tennis with some good infrastructure. And because, you know, Kenya, Ethiopia, they have already some M25. Uganda, it's the same too. And on the West Coast, to be focused on hard court condition. That's why I hope to develop Brazzaville, perhaps in the future, not on clay, but on hard court, because they have another site in Brazzaville well adapted for that. So it can be great to develop Gabon, Togo, Côte d'Ivoire, or Senegal. I don't know, but it's the idea on the West Coast, hard court during the clay season in Europe, and on the East Coast, on clay, just after Australian Open or something like that. So that's my aim for sure.
It's great. We are looking forward to it. Thanks a lot and all the best.
Einfach die Tour an möglichst viele Orte bringen und auf möglichst viele Kontinente. Das muss ja der Weg sein.
Ja, und der Tennissport sucht natürlich eben immer wieder zunehmend nach neuen Märkten. Ne? Afrika ist ein neuer Markt, der ist unverbraucht, das steht im Fokus. Deshalb auch diese sofortige Zusage der ATP mit allen Benefits, die sie dort bekommen haben. Und da hat man natürlich mit Arzel, einen Mann, der natürlich sehr erfahren ist, das Turnier in Quimper eben betreut und oder veranstaltet und jetzt dann auch diesen Africa oder African Swing auf die Beine gestellt hat. Denn nochmal, es ist ja nicht, sind ja nicht nur die 2 Wochen in Kigali, es ist das Turnier vorher in Brazzaville und wir werden jetzt im April noch 2 Turniere ja dann in Abidjan haben, an der Elfenbeinküste, um das Ganze dann wirklich nochmal abzurunden. Und ich fand zum Ende hin des Interviews, wo er eben seine Vision nochmal dargestellt hat und eben gesagt hat, naja, also da kann eben noch viel mehr draus werden, Turnierserien auf Sandplätzen eben in Ostafrika, dann vielleicht in Westafrika, dann eben auf Hardcourt. Also das klingt schon alles sehr, sehr interessant und ich glaube, da kann sich auch richtig was entwickeln und wie gesagt, für die ATP ist das natürlich auch ganz wichtig, dort auch die weißen Flecken, die vorher schon angesprochen, die auf der Landkarte noch existieren, die dann eben auch auszufüllen. Und Afrika ist ein spannender Markt und ich kann es jetzt auch nur aus eigener Erfahrung sagen, es ist auch wirklich eine Reise wert, in die Gebiete dann mal zu gehen und sich das dort vor Ort anzuschauen.
Also, das ganz große Abenteuer Kigali, Florian Heer hat es erlebt von tennistourtalk.com und ihr könnt auch die Interviews, könnt ihr nochmal nachlesen auf tennisnet.com. Das war es mit der heutigen Ausgabe von der Challenger Corner. Nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe von Chip and Charge, dann mit allem, was in Indian Wells passiert ist. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns Chip and Charge bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Dort könnt ihr auch tennistourtalk.com folgen und tennistourtalk.com sollte auf jeden Fall in euren Bookmarks sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, 2x Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.